Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute, 100 Jahre Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Für Sie am Mikro Klaus Scharke in der Technik, Maria Bisaljewa und Lukas Knirlberger. Am 16. Dezember 1919 gründete sich der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Fast exakt 100 Jahre später sitzen wir im Studio des Freien Radios Kassel, blicken zurück und wagen einen Ausblick in die Zukunft. Die Frage an unsere Gäste, beziehungsweise ich habe eins vergessen, wir machen eine kurze Vorstellungsrunde, damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen, wer bei uns im Studio sitzt, bitte.
Maike Bartsch ist mein Name. Ich bin die Regionalbeauftragte des Landesverbandes Hessen mit Sitz in Kassel und zuständig für den Bereich Nordhessen.
Mein Name ist Thomas Schock und ich organisiere die Umbettungsarbeiten für die Kriegsgräberfürsorge.
Ich bin der Jürgen Damm, Oberst außer Diensten. Viele Jahre war ich hier in Kassel stellvertretender Vorsitzender der beiden Kreisverbände Kassel-Stadt und Kassel-Land. Der Oberbürgermeister und der Landrat waren jeweils die Vorsitzenden. Ich habe hier in Kassel sehr intensiv gearbeitet. Heute bin ich Ehrenvorsitzender des Landesverbandes Hessen im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Und der Schwerpunkt meiner ehrenamtlichen Arbeit ist Friedensarbeit mit jungen Menschen.
Tja, und mein Name ist Daniela Schilly. Ich bin die Generalsekretärin des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der den Sitz der Bundesgeschäftsstelle hier in Kassel hat.
Ja, vielen Dank für diese kurze Vorstellungsrunde und ich setze nochmal da an, wo wir es eben schon mal hatten, also fast exakt 100 Jahre später nach der Gründung sitzen wir hier im Studio des Freien Radios Kassel und blicken zurück und wagen auch einen Ausblick in die Zukunft im Rahmen dieser Sendung. Und die erste Frage an Sie hier im Studio, warum braucht es heute, fast 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, einen solchen Verein?
Ja, ich glaube, man kann sagen, oder ich sage immer auf diese Frage, für mich ist Frieden, den wir ja jetzt fast 75 Jahre hier in Deutschland haben, eigentlich wie Gesundheit. Und Gesundheit ist etwas, was nicht für immer da ist, sondern um das man sich kümmern muss. Und genauso ist es mit dem Frieden. Und deswegen scherzen wir manchmal heutzutage auch und sagen, wir haben zwar den Namen Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, aber wir sind in gewisser Weise auch ein Verein verantwortlich für die Friedensvorsorge. Und das ist das, was uns, glaube ich, auch weiter in die Zukunft trägt.
Gibt es Ergänzungen aus der Gruppe grundsätzlich zur Arbeit?
Ja, ich möchte noch ergänzen, friedenspädagogische Arbeit kann man natürlich auf unterschiedliche Weise machen. Der Volksbund macht diese friedenspädagogische Arbeit vom Kriegsgrab ausgehend, der die Möglichkeit gibt, eben deutlich zu machen, was Krieg und Gewalt bedeuten und dagegen zu steuern. Das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, wie Frau Schiele eben schon gesagt hat.
Könnten Sie das konkretisieren, was das bedeutet, wenn Sie sagen, vom Kriegsgrab ausgehend friedenspädagogische Arbeit zu leisten? Also wie kann sowas heute im Hier und Jetzt konkret in Ihrer Arbeit aussehen?
Das kann ich eigentlich ganz gut machen, glaube ich, weil ich tatsächlich den Großteil meiner Arbeit auf so Kriegsgräberstätten verbringe. Also eben so wie der Herr Damm eben für sich schon gesprochen hat, mache auch ich Arbeit mit Jugendlichen in großen Teilen. Auch mit Erwachsenen, aber meistens eben doch mit Schulklassen oder anderen jungen Menschen. Und eigentlich alles, was wir anbieten an Modulen und Programmen, ist ausgehend von den Gräberstätten der Region. Und da kann man eigentlich unglaublich viele Dinge sehen und unglaublich viele Themen behandeln. Einmal auf ganz komplexe, übergeordnete Art und Weise, also beispielsweise Weltkrieg oder Nationalsozialismus, Verfolgung, also wirklich übergeordnete Dinge. Und auf der anderen Seite bedienen sie damit aber auch regionale Themen und wir können hier vor Ort eigentlich zwei Programme anbieten. Also wenn Sie mögen, erzähle ich einmal von einem Modul, das wir da machen.
Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Können Sie das verorten? Genau, wo diese, wie Sie sagen, in der Region, aber sagen Sie mal ganz konkret.
Genau,
wo.
Also aus Kassel hätte ich zwei Beispiele parat. Also eins davon ist ein Programm, das nennen wir mit dem Tablet in die Vergangenheit. Also das funktioniert so, dass Schulklassen sich jeweils in Gruppen zusammenfinden und jede Gruppe bekommt ein Tablet und es ist so ein bisschen wie eine interaktive Schnitzeljagd und der Ort, den wir damit erkunden, ist der Kasseler Hauptfriedhof. Und das ist eigentlich wirklich eine sehr interessante Örtlichkeit, weil das verschiedene Kriegsgräberstätten vereint. Also es sind eigentlich genau drei Felder, die man da besichtigen und erkunden kann. Eine vierte ist nicht mehr sichtbar, aber auch das ist ja spannend, also auf Spurensuche zu gehen und zu entdecken, was ist da eigentlich passiert, was ist da los. Also spannend ist an der Sache schon mal, dass es sich nicht um Soldatengräber handelt. Viele denken ja, Kriegsgräberstätte, das ist automatisch der Soldat, der da bestattet ist. Und im Gegenteil sind es ganz unterschiedliche Menschen, die da ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Also einerseits tatsächlich Soldaten, auf der anderen Seite sind es aber auch Bombenopfer, Flüchtlinge, Zwangsarbeiter, Vertriebene. Also wirklich eine ganze Bandbreite und das haben wir alles hier in Kassel, das weiß kaum jemand und normalerweise würden sie da wahrscheinlich auch nicht hingehen, um sich irgendwie fortzubilden oder auf Entdeckungsreise zu gehen. Man muss da auch manchmal aufpassen mit der Wortwahl, die man an den Tag legt. Also auch die Schnitzeljagd, die ich ebenso betonte, ist eigentlich von der Wortwahl her unpassend. Ne? Das hat ja auch, das ist ja eine Stätte, die die anders eigentlich begangen werden will.
Vielleicht kann ich da auch noch mal ergänzen, weil ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, sie haben uns ja gefragt, den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge auch noch heute. Und wir haben ergänzt, haben gesagt, für uns ist es Friedensarbeit, aber Friedensarbeit, bei der immer das Kriegsgrab im Mittelpunkt steht. Und viele Leute sind sich, glaube ich, gar nicht darüber bewusst, dass diese Kriegsgräber ja immer noch nicht zu Ende gebaut sind. 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges betten wir immer noch Tote um. Auch die Aufgabe, aus der wir eigentlich hervorgegangen sind, nämlich uns um die Toten zu kümmern, die in diesen beiden schrecklichen Kriegen gefallen sind, ist immer noch nicht beendet. Also zusätzlich zu den friedenserhaltenden Maßnahmen ist leider muss man sagen, auch immer noch die Katastrophenbewältigung, die aus diesen Kriegen resultiert, eine unserer Aufgaben, unserer Kernaufgaben, die wir durchführen. Und Herr Schock, der heute mit uns hier sitzt, der als Umbetter beim Volksbund arbeitet, kann da ganz konkret auch zu berichten.
Die Arbeit, die wir leisten, ist gewaltig. Und die ist gar nicht so im Mittelpunkt der Medien. Wir sind da so ein bisschen zurückhaltend. Wenn ich jetzt sage, was wir dieses Jahr gemacht haben, wir haben in 27 Ländern gearbeitet. Unsere Zentrale ist in Kassel. Wir haben Bürostandorte in Moskau, in Minsk. Wir haben ein Büro in Italien. Wir haben ein Büro in Warschau. Und das ist, Kassel ist die Spinne im Netz. Kassel ist nicht nur mitten in Deutschland, sondern mitten in Europa. Und das ist unglaublich, was Sie, wenn Sie in Kassel losfahren, was Sie da erleben können. Wenn Sie von hier nach Westen fahren, dann finden Sie diese klassischen Soldatenfriedhöfe in den Benelux-Staaten. Fahren Sie die gleiche Strecke nach Osten, dann sind Sie in einer ganz anderen Landschaft. Sie finden eine ganz andere Situation vor. Und wir versuchen, uns reinzudenken in den Fokus der Menschen. Wenn Sie jetzt überlegen, dass Sie als Schulkind überlegt haben, den Weg aufzumalen, von zu Hause zur Schule und den Schulatlas aufschlagen und Sie schlagen den von Deutschland auf, dann befinden wir uns mitten in Europa. Macht das jetzt ein Kind in Estland, dann ist das Europa da und dann ist dieses große Russland da als Bedrohungspotenzial. Und wir versuchen, diese Menschen mitzunehmen und dann zu begreifen, wie wir sie mitnehmen können. Und es gelingt uns immer wieder, Jugendliche aus den Ländern, die unsere einstigen Gegner waren, zusammenzuführen mit unseren Jugendlichen. Und die arbeiten dann zusammen auf den Kriegsgräberstätten, kommen zusammen. Das ist nicht nur reine Arbeit. Und da treffen die auf einmal auf eine ganz andere Generation, mit denen die nicht reden würden, wie unser Kollege hier.
wenn Sie jetzt sagen, also wie stell ich mir das vor? Also wenn da jetzt eine Umbettung stattfindet, also machen Sie es vielleicht mal an einem konkreten Beispiel aus diesem Jahr, wo Sie ganz konkret gewesen sind, was Sie dann da tun und wie Sie das dann machen. Also in meiner Vorstellung ist es dann so, dass Sie, also man findet Gebeine von ehemaligen deutschen Soldaten und dann, ja, also.
Sie haben es ja kürzlich erst in der Zeitung gelesen, dass selbst im Vorgarten oder im Keller von Günther Jauch noch Gebeine aufgetaucht sind aus dem letzten Krieg, also aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist etwas, was immer wieder passiert. Das ist nicht, manchmal ist es zufällig oder bei Bauarbeiten. In unserem Fall ist es aber auch natürlich davon geprägt, dass wir speziell sondieren, dass wir also wissen, dass in bestimmten Stellen noch Gebeine liegen könnten. Und dann wird dort gesucht und im besten Fall gefunden und im allerbesten Fall eben auch die Möglichkeit gegeben, dass Angehörige ein Familienmitglied doch noch identifizieren und wiedererkennen können.
Wie geht das?
Die Soldaten haben generell ja eine Erkennungsmarke. Und diese Erkennungsmarke kann man entschlüsseln. Wir haben ein riesiges Archiv in Kassel und ein weiteres Archiv, das ist die Deutsche Dienststelle in Berlin. Und jeder Soldat einer Nation, der von einer Armee hat, spezielle Erkennungsmarken. Und unsere Leute sind geschult, die können also erkennen, ob sie jetzt einen sowjetischen Soldaten vor sich haben, einen französischen, einen deutschen. Und da sind dann andere Gräberdienste für zuständig. Wir haben dieses Jahr in Belgien 80 Tote gehabt aus dem Ersten Weltkrieg. Die lagen, über 100 Jahre lagen die falsch. Einfach irgendwo. Und die sind jetzt richtig bestattet worden. Und unsere Leute, die sind geschult und können erkennen, wen sie vor sich haben. Und dann gibt es einen langen Prozess. Das ist so eine vorläufige, bis die Identifizierung durch ist. Das dauert lange. Und die wesentliche Arbeit dafür passiert hier in Kassel im Büro. Und dann geht im Endeffekt, klingelt das bei einer Familie mal das Telefon, ein Brief kommt und sagt, wir haben jemanden gefunden, weil sie ja vor Jahren schon mal einen Antrag gestellt haben, Grabsuchantrag. Und wir haben seit dem Mauerfall, haben wir über 900.000 Kriegstote umgebettet. Das heißt, wir haben die exhumiert, wir haben die protokolliert und dann wieder eingebettet. Und das ist eine so gewaltige Arbeit. Das ist, die Hauptarbeit ist in Russland.
Ich bin seit 20 Jahren in dieser Arbeit und ich stelle fest, dass es immer mehr junge Menschen gibt. Also die Enkel, ja die Urenkelgeneration, die jetzt wieder anfängt zu fragen, wo ist der Urgroßvater? Eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich gewonnen habe in meiner Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, die mir aber auch zeigt, dass es wichtig ist, dass wir eben weitersuchen, immer wieder umbetten, aber auch eben dem Toten ein würdiges Grab zu geben. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz. Aber wenn ich dann auf eine Kriegsgräberstätte, in Bad Emsdal haben wir zum Beispiel so eine, die ich sehr oft besuche, wenn da an demselben Grab immer Blumen stehen, nach 70 Jahren, dann frage ich die Schülerinnen und Schüler, das sind zum Teil auch Viertklässler, mit denen ich dorthin gehe, dann frage ich die, was kann das bedeuten, dass immer an diesem Grab, immer wenn ich hierher komme, sind dort Blumen an diesem Grab. Ein 22-jähriger Gefreiter, der, ich habe das noch nicht recherchiert, aber da sind immer Blumen. Und dann erkennen die jungen Menschen, hey, das bedeutet ja was. Die Menschen, die dort Blumen hinbringen, kennen, haben den ja nicht gekannt. Die sind ja längst gestorben. Und trotzdem ist jemand da, der sich erinnert an diesen Menschen. An diesen Menschen. Und das ist eine faszinierende Geschichte. Und da bin ich bei einer Geschichte, die für mich ganz wichtig ist, die wir sicher erwähnen müssen. Wir sind dabei im Volksbund in unserer Arbeit Einzelschicksale aufzuarbeiten. Und wenn ich diese Kriegsgräberstätte dort in Bad Emsdal anschaue, da gibt es sechs Einzelschicksale, die auch auf einer Stele dokumentiert sind. Da ist der SS-Mann, der 20-jährige SS-Mann aus Schweden, da ist eine Zwangsarbeiterin, da ist jemand von der indischen Division, da ist jemand, ein Zwangsarbeiter. Und an diesen Einzelschicksalen kann ich jetzt zusätzlich zu dem Gesamteindruck, den diese Kriegsgräberstätte auch auf junge Menschen macht, wenn die dorthin kommen, sehen die Reihen von Grabsteinen, dann sind die natürlich zunächst mal beeindruckt. Und ich kann an diesen Einzelschicksalen deutlich machen, das ist dieser Mensch gewesen. Meistens auch ein Bild dann dabei. Der ist das. Und der liegt hier.
Kommen wir wieder auf das, was Sie am Anfang gefragt hatten. Warum Volksbund? Warum so 75 Jahre nach Kriegsende noch immer Volksbund? Und das hat eben die unterschiedlichen Facetten. Die eine ist natürlich das persönliche Schicksal. Wer möchte nicht wissen, woher er stammt? Und dazu gehört die ganze Geschichte, daher Vorfahren auch. Und viele unserer Eltern haben eben nicht viel geredet. Dafür ist wichtig, dass wir das jetzt versuchen, über die Identifizierung, über die Schicksale dieser Toten. Das Zweite ist aber, die Toten aus der Anonymität rauszuholen insgesamt, auch als pädagogischen Auftrag, um zu erklären, das ist nicht einfach etwas, was passiert ist. Wir sagen immer, Kriege brechen nicht aus, Kriege werden gemacht. Kriege werden gemacht, indem man Vorurteile kreiert, indem man einzelne Personen in Einzelschicksale zwingt. Und das kann man eben, wie Herr Damm gerade sagte, sehr gut zeigen, wenn man sich mit den einzelnen Schicksalen beschäftigt und auch zeigt, wie sind die denn in ihre verschiedenen Rollen gekommen. Man kann nicht leugnen, was sie verbrochen haben auch, was sie vielleicht auch erlitten haben, wieder auf der anderen Seite. Aber man kann sich damit beschäftigen, und wenn Jugendliche dann sehen, hier ist jemand, der ist mein Alter.
Okay, wir machen jetzt eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Ja, willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück im Stadtlabor. 100 Jahre Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist unser Thema heute. Wir haben jetzt in der ersten Runde so die ersten Facetten kennengelernt, also dieser Arbeit und die Vielschichtigkeit auch dieser Arbeit schon mal einen ersten Eindruck bekommen. Und ich würde ganz gerne für unsere Hörerinnen und Hörer mal rausarbeiten, was die zentralen Aufgaben sind, die Sie für sich und Ihre Arbeit sehen.
Vielleicht darf ich da als Erste reden und sagen, wir sehen eigentlich heutzutage drei große Aufgabenbereiche nebeneinander stehen. Das ist nach wie vor, und dazu hören wir sicherlich auch noch mehr, die Aufgabe der Kriegsgräberfürsorge, wie wir sie nennen. Das heißt, all das, was mit der Suche, der Identifizierung, der Angehörigenbetreuung und dann mit dem Gräberbau und der Gräberpflege zusammenhängt. Das ist aber auf der anderen Seite, und dazu haben wir auch schon viel gesagt, ist es die Bildungsarbeit. Also wie kann man die junge Generation an dieses Thema heranbringen, sie dafür interessieren, ihnen auch klar machen, was für eine Bedeutung es hat. Und dann gibt es einen dritten Bereich, und der ist noch wenig angeklungen bisher im Gespräch. Das ist eigentlich die Erinnerungskultur und die Gedenkarbeit. Aber das ist ja das, was uns auch in Europa immer wieder in Kontakt bringt mit den anderen Nationen. Denn alle diese Völker haben Opfer im Krieg verloren, und alle diese Völker, die hier in Europa nebeneinander wohnen, versuchen Formen zu finden, um dieser Toten zu gedenken. Und wir Deutschen haben dabei natürlich eine ganz spezielle Rolle, weil wir nicht Helden gedenken, gerade aufgrund des Zweiten Weltkrieges, auch nicht Helden gedenken können, auch schwer das Narrativ benutzen können, was noch im Ersten Weltkrieg an jedem Kriegerdenkmal stand, für Volk und Vaterland gefallen. Das ist ein Narrativ, was ja die Gedenkkultur erzeugt hat, um im Grunde auch das Leid zu mildern, um den Angehörigen irgendwie eine Art Sinnhaftigkeit für den Tod ihrer Angehörigen zu geben, aber was in Deutschland eben schwer greift. Das heißt, diese Frage beschäftigt uns auch ganz stark im Volksbund. Wie gehen wir denn mit der Gedenkkultur um?
Und ja, weiter aus Ihrer Arbeit vielleicht auch gerne mit konkreten Beispielen, damit man so ein bisschen in die Vorstellung sozusagen auch kommt.
Veränderungen von Erinnerungskultur kann ich deutlich machen an einem Projekt, was ich im letzten Jahr, 100 Jahre Ende Ende Erster Weltkrieg, durchgeführt habe. Ich habe im Kirchenkreis Wolfhagen im Rahmen eines Friedensprojektes mit internationalen Begegnungen habe ich sämtliche Kriegerdenkmäler, ich sage ganz bewusst Denkmäler, weil sie so immer noch genannt werden. Sie sind Erinnerungsmale, habe ich aufgenommen aus dem Ersten und Zweiten, nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und habe verglichen die Erinnerung nach dem Krieg 70-71, da ist ein wunderschönes Beispiel, die Siegessäule in Berlin, mitten in der Stadt, hoch aufragend, oben der Engel drauf. Nach dem Ersten Weltkrieg, Sie haben es schon gesagt, immer wieder auch der Hinweis unseren Helden, aber obendrauf eben auch Symbole, die darstellen die Niederlage der sterbende Löwe auf einer kaputten Kanone und dann die Veränderung der Erinnerungskultur durch vor allen Dingen die nationalen, ich sage nicht nur Nationalsozialisten, sondern nationalsozialistischen, sondern auch nationalen Strömungen. Tannenberg ist so ein Beispiel, wo dann plötzlich wieder etwas entsteht, was eben in diese Heldenverehrung hineingeht, was ja Adolf Hitler ganz bewusst gemacht hat, um Soldaten zu rekrutieren für seinen Zweiten Weltkrieg, den er mit 50 haben wollte und nicht mit 60. Ich denke, das sind so Ansätze, wo man auch ganz klar deutlich machen kann, wie ist das damals entstanden nach dem Ersten Weltkrieg? Wie ist das auch veröffentlicht worden? Ich habe sämtliche Wolfhager Kreisblätter ausgewertet und habe dort ganz tolle Entstehungsgeschichten von diesen Kriegerdenkmälern gefunden, wo man also wirklich deutlich machen kann, wie war das nach dem Ersten Weltkrieg? Krieg verloren und all die schlimmen Dinge, die da passiert sind. Wie war das nach dem Zweiten Weltkrieg?
Nicht nur die Denkmäler, sondern jeder von uns, und das ist vielleicht was, was auch man am ehesten in Deutschland vom Volksbund kennt, wir haben den sogenannten Volkstrauertag, für den der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zuständig ist, der jedes Jahr im November stattfindet, der auch hier in Hessen stattfindet und in den Städten mitgetragen wird von den Gemeinden, von den Bürgermeistern, stark mitgeprägt wird und wo sich jedes Jahr neu die Frage stellt, wie gestalten wir den denn? Wie haben Sie den denn gestaltet, Frau Bartsch, dieses Jahr hier?
Ach, also der Volkstrauertag ist bei uns natürlich in gewisser Weise schwer im Umbruch begriffen, weil es nicht mehr so viele Leute gibt, die wirklich mittrauern, also die Angehörige im Krieg verloren haben. Das ist natürlich eine generationelle Frage. Das heißt, die Besucher werden dann doch weniger. Dafür haben wir aber ein reges Interesse von Schulen, die bereitwillig mitgestalten, also Schulgruppen, die mit uns zusammen so einen Tag dann begehen wollen und mit denen wir im Vorhinein bestimmte Projekte erarbeiten, die dann anlässlich einer gemeinsamen Gedenkfeier, also dieses Jahr im Rathaus, vorgetragen werden. Und das funktioniert eigentlich ganz prima. Da kann man gute Bildungsarbeit machen und findet dann eben auch ein entsprechendes Publikum. Aber so ist das Ganze eben dann doch im Wandel.
Können Sie das beschreiben, was da konkret irgendwie passiert? Also mit welchen Gruppen von Kindern arbeiten Sie oder Kindern und Jugendlichen? Und was sind die Fragestellungen, mit denen die sich da auseinandersetzen?
Also das sind eigentlich meistens Schulklassen. Weil also solche Projekte, die brauchen schon etwas Vorbereitung. Also wenn da eine Gruppe öffentlich auftritt und zu bestimmten Themen Stellung nimmt, dann treffen die sich nicht nur einmal, ne, wie es, was weiß ich, sein könnte, wenn irgendeine frei zusammengewürfelte Gruppe sich beteiligt, sondern dann sind das wirklich Projekte, die einige Wochen im Vorhinein laufen und dann ist eine Schulklasse einfach eine geeignete Gruppe dafür. Also beispielsweise haben die sich in diesem Jahr damit beschäftigt, ob wir den Volkstrauertag noch brauchen. Also kritische Fragen dieser Art stellen wir dann durchaus zur Diskussion und das waren Jugendliche hier in Kassel von der Max-Alt-Schule und die haben das auf eine sehr persönliche Art und Weise auch geklärt. Also die haben sich für sich die Frage gestellt, ob sie jeweils diesen Tag brauchen, wer das braucht, ob das überflüssig ist, ob Gedenkkultur überhaupt überflüssig ist und so haben wir eigentlich gute Diskussionen zustande bekommen.
Das ist klasse, dass uns das gelingt. Ja, weil vor ein paar Jahren galt das immer noch. Ich bin ja fest überzeugt, dass Gedenken was unglaublich Wichtiges ist für jede Gesellschaft. Ja. Aber natürlich ist das bei jungen Menschen anders erstmal. Und dass jetzt der Volksbund es auch schafft, junge Leute dafür zu interessieren, diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, alten Gedenktage neu zu gestalten oder mitzugestalten, gar nicht unbedingt neu. Oft werden auch die Traditionen auch mitgetragen von jüngeren Leuten. Und auch die alten Traditionen haben da ja auch zum Teil ihre Berechtigung. Nicht mehr in dem Sinne, dass wir einen Heldengedenktag haben, wie die Nationalsozialisten, sondern dass wir eben einen Volkstrauertag haben, der an alle Opfer von Krieg und Gewalt erinnert und an alle Opfergruppen auch erinnert. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und wenn es dann gelingt, ältere Generationen und junge Generationen zusammenzubringen, wie Sie haben ein Beispiel erzählt, in Berlin hatten wir ein ganz wunderschönes Beispiel, wo eine 16-Jährige gesungen hat. An dem Ort, wo die Widerstandsleistenden hingerichtet worden waren im Zweiten Weltkrieg. Und die hat in Plötzensee Lieder gesungen von den Komödien Harmonists und hat damit quasi an Erinnerungen älterer angeknüpft, aber es eben in ein junges Gesicht gebracht, sodass man wirklich sehr, sehr berührt war. Und das, denke ich, das sind so Wege, die wir finden müssen, um die Wichtigkeit der Gedenkkultur zu zeigen, aber sie eben nicht nur als hohle Form, sondern als gelebtes Ereignis heutzutage darzustellen.
Unsere Kolleginnen und Kollegen von Gräbernachweis erhalten immer Angehörigenanfragen oder einfach auch Anfragen jetzt im verstärkten Maß von Jugendlichen. Diese Anzahl der Anfragen geht langsam zurück, aber wir sind überrascht, wie viele das sind. Und das Problem, was wir haben, ist, dass diese Fragestellungen immer intensiver werden. Das heißt, ein Jugendlicher fragt heute ganz anders als vor 20 Jahren. Und wir sind überrascht, wie intensiv die Leute nachfragen. Und ich möchte noch auf einen Hinweis geben, den wir bisher so ausgeblendet haben. Wir haben sogar was ganz Neues nach 100 Jahren Volksbund. Wir haben den ersten Grabstein für muslimische Kriegstote entwickelt, weil wir festgestellt haben, dass zwischen unseren Toten aus dem Zweiten Weltkrieg Moslems sind, die seinerzeit in der Sowjetunion, die waren Kriegsgefangene und haben sich dann freiwillig gemeldet, in der Wehrmacht zu kämpfen. Und auf einmal haben wir eine ganz andere Gedenksituation.
Ich möchte das nochmal aufgreifen, was wir eben besprochen haben. Ich am Volkstrauertag mache ich mal an zwei Orten die Gedenkfeier. Einmal vormittags in meinem Heimatort in Bad Arolsen, habe in diesem Jahr mit jungen Menschen aus der Freien Evangelischen Gemeinde gearbeitet. Und das war eine so intensive, ich kann das nur bestätigen, was Frau Bartsch gesagt hat, eine so intensive Vorbereitung, weil wir eben gar nicht so diesen Fokus jetzt hatten auf die, zunächst mal auf diese Gedenkfeier, sondern wir haben erst mal überlegt, was bedeutet das eigentlich, was wir hier machen? Was bedeutet das, wenn wir dort in Bad Arolsen zum Beispiel an einer Stelle stehen, wo zwar so eine Tafel mit den Gefallenen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sind, aber dahinter eine Kriegsgräberstätte ist. Was bedeutet das? Und eben immer wieder deutlich zu machen, in der Vorbereitung dieses Ereignisses, das wir natürlich dann auch so vorbereitet haben, dass das nachher auch wirklich ankommt, auch bei den Besuchern und Besucherinnen. Und das Zweite war in Bad Emstal eben, auch, wo wir die Gedenkfeier immer auf dieser Kriegsgräberstätte machen, da habe ich mit einer Schulklasse gearbeitet. Auch mit eigenen Texten und mit der Fragestellung, was meint ihr denn, wenn eure Lehrerin jetzt sagt, ihr sollt da mitarbeiten bei der Gestaltung des Volkstrauertags, was kommt euch da in den Sinn? Und das eben aufzuarbeiten und deutlich zu machen, dass es auch für junge Menschen heute eine Bedeutung hat, weil ich da deutlich machen kann, was Krieg und Gewalt bedeutet. Und mein Ansatz ist immer, den jungen Menschen zu sagen, wenn wir über Frieden sprechen, dann wissen wir, dass wir den Krieg in Afghanistan und an anderer Stelle in der Welt nicht beenden können und in Syrien. Aber wir können in dem kleinen Umfeld, in dem wir arbeiten, in dem wir Verantwortung auch tragen für uns selbst und andere, können wir Frieden schaffen, können wir die Welt friedlicher machen. Und ich denke, dass das spüren die jungen Menschen auch, dass es da, und das immer vom Kriegsgrab ausgehen, von dieser Kriegsgräberstätte, die mir deutlich macht, da liegt der 17-jährige Flakhelfer oder der 14-jährige Flakhelfer sogar. Der sogar, vielleicht.
Ja. Ich würde ganz gerne noch mal eine kurze Pause machen und dann hören wir uns gleich wieder im Stadtlabor. Bis dahin. Ja, willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zurück im Stadtlabor. 100 Jahre Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist unser Thema heute hier im Stadtlabor. Wir haben gerade darüber gesprochen, was das heute tatsächlich ganz konkret bedeutet und wie diese Erinnerungsarbeit, Gedenkarbeit auch gemacht wird. Und Herr Damm, Sie hatten gerade ein sehr schönes Beispiel, was illustriert, wie wichtig das halt auch ist und dass wir eben auch alle mitnehmen bei diesem Thema. Vielleicht können Sie es einfach nochmal kurz für alle erzählen.
Bei einer Gedenkfeier zum Volkstrauertag habe ich mit einer Klasse, mit einer 9. Klasse gearbeitet und da war auch eine Muslima in dieser Klasse. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie das denn ist, Einbeziehung oder wie einbeziehen. Und dann habe ich diese junge Frau ein muslimisches Gebet sprechen lassen, ein Friedensgebet bei der Gedenkfeier auf der Kriegsgräberstätte in Bad Emstal. War ein ganz besonderes Erlebnis für mich, aber auch für die Besucherinnen und Besucher.
Die syrischen Kinder in unseren Schulen in Deutschland, die haben unmittelbar noch Gewalt und Krieg erlebt. Und die kommen mit einer ganz anderen Hintergrund zum Volkstrauertag, zum Volksbund. Und das sind Erlebnisse, wenn die verschiedenen Standpunkte aufeinander kommen.
Können Sie es ein bisschen konkretisieren, also wie Sie das erleben?
Also dieses Jahr haben wir am 23. April bei Stettin, Staroschenowo, eine Einbettungsveranstaltung. Da werden 1000 Soldaten beerdigt im nächsten Jahr. Und dort kommt immer eine Schulklasse aus Penkun, das ist ein kleines Städtchen an der Grenze. Und es kommt eine polnische Schulklasse. Die begleiten das und auf einmal, die machen dann so ein kleines Begleitprogramm. Die Kinder sagen dann Gedichte auf, die beschäftigen sich so ein bisschen mit, das ist vorbereitet. Und dann auf einmal kommen da zwei junge Mädchen und tragen was vor und dann laufen die Tränen runter. Und dann denke ich so, das ist ja ungewöhnlich, dass die so emotional sind, weil die haben ja eigentlich Abstand. Also Angehörige, da hat man das häufiger mal, da bricht was auf, wenn die denn ans Kriegsgrab treten. Aber denn so bei jungen Mädchen. Und das waren welche aus Syrien. Die hatten selbst erlebt, wie Menschen in ihren unmittelbaren Umgebung gestorben sind.
Das begegnet mir auch. Also wir machen nicht nur diese Bildungsmodule, wie ich sie eben schon mal vorgestellt habe, auf den Gräberstätten, sondern wir gehen auch in Klassenzimmer rein. Also man kann mich zum Beispiel buchen im Vorfeld zum Volkstrauertag. Dann komme ich und erzähle davon und greife die historischen Konstellationen dazu auf. Oder wir machen Vorbereitungen für Jugendbegegnungsstätten, also die der Volksbund leitet und in die dann Klassenfahrten stattfinden. Und auch da mache ich im Vorfeld so ein bisschen vorbereitende Arbeit und erzähle aber auch über den Volksbund und über die Arbeit, die wir machen und bereite das eben vor, damit die Örtlichkeit schon einmal ein bisschen kennenlernen und wissen, was für Gräberstätten da vor Ort sind. Und wenn man dann im Trockenen im Klassenzimmer erzählt, ist einem das selber manchmal gar nicht so bewusst, aber da sitzen tatsächlich dann auch Kinder, die selber Erfahrungen aus diesem Bereich haben. Also das musste ich jetzt zuletzt wirklich auch lernen und also für mich auch wirklich nochmal sensibler machen, dass man da wirklich sehr feinfühlig dran gehen muss. Ein Beispiel nochmal aus Kassel, also auf der Gräberstätte, auf einer der Gräberstätten ist ein Bombenopferfeld und alle Kasseler wissen das, ne, die Geschichte wie die Stadt zerbombt worden ist, das ist gerade in der letzten Zeit sehr besprochen worden. Wir haben alle Bilder davon vor Augen und da habe ich im letzten Jahr auch Fotos gezeigt, also alte Fotografien. Und da waren wirklich auch Kinder, die wirklich geradezu verängstigt reagiert haben. Die kennen das, ne? Und das sind Momente, da läuft es mir selber auch kalt den Rücken runter. Da wird mir bewusst, dass Krieg eben gar nicht so weit weg ist, wie es das für uns ist. Für uns ist das ja alles sehr, sehr in weite Ferne gerückt. Und ja, selbst für meine Großelterngeneration jetzt ist es quasi nicht mehr greifbar. Ja, aber das ist nicht vorbei und unsere Arbeit ist damit auch alles andere als hinfällig.
Und kommt man dann, also wenn Sie das dann feststellen, was passiert denn da in so einer Gruppe? Also auch mit den Mitschülern, die so in einer friedlichen Umgebung aufgewachsen worden sind, also kommt da so eine Klasse halt auch nochmal anders mit so einem Thema in Kontakt, wenn solche Dinge passieren?
Da kommen dann Gespräche auf, ne? Also das ist eigentlich mein hauptsächlicher Part in so einer Runde. Also im Grunde genommen animiere ich ja. Also ich gehe da rein und halte nicht unbedingt einen Vortrag. Das ist auch immer nochmal abhängig von der Altersgruppe so einer Klasse. Aber oft ist es so, dass ich einfach bestimmte Dinge erzähle und bestimmte Fragestellungen einfach in den Raum werfe und dann kriegt das so eine Eigendynamik. Und da muss ich eigentlich nur noch gucken, dass ich die Zeit im Auge behalte und dass ich weiß, wohin ich die Frage denn führen will und was ich am Ende rausbekommen möchte. Aber oft ist es dann ein Selbstläufer und also Erlebnisse werden ausgetauscht und so. Also da ist schon viel zu holen.
Und stellen Sie denn fest, dass die Kinder und Jugendlichen über ihre eigene Familiengeschichte im Bilde sind? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Also tatsächlich meistens ganz, ganz wenig. Wir haben einen Projekttag, da ist das der ausgehende Punkt. Also die Lehrer bekommen im Vorhinein die Aufgabe, als Hausarbeit aufzugeben, vorbereitend für diesen Projekttag, dass die Schüler zu Hause mit ihren Eltern und Großeltern darüber reden, was sie für Migrationshintergründe haben. Und ganz viele wissen das überhaupt gar nicht, ne? Also dass ihre Eltern aus Ostpreußen kommen oder solche Geschichten. Und also dieser Projekttag beginnt damit, dass wir eine Karte auf dem Fußboden ausbreiten und die Schüler sollen sich da hinstellen, wo ihre Familie ursprünglich herkommt. Und dann gibt es natürlich die Kinder, die aus der Türkei sind oder vielleicht auch aus Italien oder Syrien oder wie auch immer, die das noch bewusst rekapitulieren können. Und dann gibt es Schüler, die an dem Tag geradezu, also wirklich überhaupt gar nicht wissen, was los ist, weil sie plötzlich auch eine Migrationsgeschichte haben. Und das war ihnen vorher überhaupt nicht bewusst, ne? Also da muss in der Familie manchmal auch noch ein bisschen nachgegraben werden, damit man weiß ja, woher sind denn Oma und Opa damals eigentlich geflüchtet.
Dazu kommt aber eben was anderes. Also die wissen oft nicht, woher sie kommen. Aber sie sind natürlich schon reingebracht in bestimmte Klischees und Vorurteile. Und das ist ein Anliegen, was wir eben durch diese Begegnung auch dann versuchen noch zu erzeugen. Wir haben Jugendbegegnungsstätten, drei davon im Ausland, eine in Deutschland, wo wir Jugendliche aus verschiedenen Ländern, dann nicht mehr nur aus Deutschland, sondern eben wirklich auch aus dem Ausland zusammenbringen. Das ist jährlich, treffen sich in diesen Jugendbegegnungsstätten um die 20.000 junge Menschen. Und die merken dann plötzlich, sie kommen dahin und jeder hat sein Bild. Der Deutsche ist so, der Ukrainer ist so, der Russe ist so, der Pole ist so. Und wenn sie gehen, dann haben sie das nicht mehr, weil sie dann plötzlich merken, sie treffen da zwar mit Konstellationen und bestimmten Bildern ein, aber in der Art und Weise, wie sie dann zusammenleben da auch und sich mit den Themen beschäftigen, die hier gerade auch angesprochen wurden, verschwindet das mehr und mehr zugunsten einem, ach, wir sind erstens, wir kommen woanders her, als wir eigentlich dachten. Und die anderen sind ja gar nicht so. Und das ist eben das, was wir meinen, dass das quasi sowas ist, was dann auch impft gegen Momente, die zu Krieg führen. Weil wenn man statt dieser Vorurteile und Klischees eben Respekt und Begegnung setzt, dann ist das so die Haltung dann vom Volksbund, dass man damit eben auch eine ganz gute Immunisierung gegen Populismus und Nationalismus geben kann.
Ich denke, das, was Sie gesagt haben, ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite sehe ich in meiner Arbeit auch, dass es entscheidend auch darauf ankommt, wie viel Zeit wird mir gegeben, wie viel Zeit gibt mir eine Schule mit einer Klasse zu arbeiten. Ende des Ersten Weltkrieges, eine Woche in einer 9. Klasse, ein einwöchiges Projekt zu machen, Ende Erster Weltkrieg, mit all den verschiedenen Aspekten, die dort zu berücksichtigen sind, abgeschlossen mit einer Plakataktion. Da merke ich, dass Nachdenklichkeit über das historische Geschehen entsteht und dass sie begreifen, dass junge Menschen eben begreifen, an der intensiven Beschäftigung mit auch Einzelaspekten eines solchen Ereignisses, Zweiter Weltkrieg oder Erster Weltkrieg oder Flucht und Vertreibung, gibt es ja auch solche Möglichkeiten, je mehr Sie sich auch mit einem Aspekt befassen und dann die anderen Aspekte von den anderen Schülerinnen und Schülern dazukommen, umso mehr merken Sie, was es bedeutet, für den Frieden zu arbeiten und wie wichtig es ist, dass wir, jeder Einzelne, dieses tun. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Geschichte.
Noch was Letztes, da werde ich gerne auch noch mal zurück darauf kommen, was wir eben im Ausland machen. Deutschland war und wir haben in 46 Ländern Kriegsgräberstätten. Das heißt, nach internationalen Abkommen haben auch die Deutschen gebeten, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg in diesen Ländern Friedhöfe anlegen durften. Nun stellen Sie sich aber vor, man kann ja nicht einfach in diese Länder gehen und sagen, hallo, wir haben zwar euer Dorf verbrannt, aber wir würden jetzt gerne hier einen netten Friedhof bauen für unsere Gefallenen. Das geht ja nicht so einfach. Und wir sprechen hier immer über die Wiederbegegnung, aber wir aus unserer deutschen Sicht müssen das eben tun, in der Gewissheit, dass wir dorthin erstmal als Aggressoren gekommen sind. Und das ist das tägliche Brot auch unserer Umbetter, die in diese Länder gehen, die vorbereiten, die fragen müssen, geht das überhaupt? Die auch oft erstmal bittere Antworten bekommen und gar nicht unbedingt beliebt sind. Und dass es dann trotzdem möglich ist, dass wir dort aufgenommen werden, dass wir dort arbeiten dürfen, dass wir dann sogar gute Kontakte haben mit den Menschen, die eben in der Region wohnen und sogar noch helfen. Ich weiß nicht, Herr Schock, es gibt, glaube ich, tatsächlich viele Lokale, die uns unterstützen in der Arbeit, sogar auch bei den Umbettungsarbeiten, ja, das finde ich immer wieder ganz erstaunlich.
Und bei den Kriegsgräberstätten ist es teilweise so, dass jetzt im heutigen Polen die Leute sagen, dieser deutsche Soldatenfriedhof, Kriegsgräberstätte, ist ein Teil unserer Identität, das ist unser Friedhof. Und wenn wir da arbeiten, dann kommen auf einmal diese Begegnungen zustande. Dann treffen sich da die Heimatvertriebenen, die Gräber besuchen, und die Einheimischen also als Kristallisationspunkt der Kriegsgräberstätte. Und dann hatte unsere Generalsekretärin mal die Idee, das passt ja alles nicht mehr. Also früher Heldenfriedhof, da sind wir durch. Dann hieß es ja Deutscher Soldatenfriedhof. Und jetzt haben wir ja gemerkt, das sind ja gar nicht alle Soldaten. Das sind ja Kriegsgräberstätten. Und wir sind jetzt auf dem Weg zur internationalen Kriegsgräberstätte, um nicht diese Sortiererei zu machen zwischen den Toten, sondern dass sie zusammen als ein Gedenkort da sind. Gedenk- und Lernort. Und das ist eine unwahrscheinliche Dynamik.
Ja, das ist.
Ist ein Wort gefallen jetzt gerade so eher zufällig. Wir versuchen es, oft sagen wir mittlerweile, ja, wir sprechen gar nicht mehr unbedingt von Gedenkstätten, wir versuchen von Denkstätten zu sprechen, weil wir eben die Leute dorthin bringen möchten, um sie auch in diese Nachdenklichkeit zu bringen. Das ist nicht einfach. Man muss sich klar machen, dass das immer noch auch etwas ist, was man nicht fordern kann, sondern was man erhoffen kann. Und deswegen sprechen wir auch heute immer noch mit Versöhnung über den Gräbern, Arbeit für den Frieden. Wenn mancher junger Mensch sagt, ich brauche mich doch nicht versöhnen, dann hat es trotzdem seine Berechtigung in der Verantwortung für die Geschichte, denke ich mal. Und das gilt eben für alle die wir hier in Deutschland haben, aber auch für diejenigen, die wir dann aus dem Ausland treffen und mit denen wir versuchen, da in der Richtung zusammenzuarbeiten.
Also ich würde ganz gerne mal eine persönliche Erfahrung sozusagen einbringen. Ich stand mal in Chișinău in Moldawien auf einem Soldatenfriedhof und ich habe mich da gefragt, was haben wir da gemacht? Also wenn ich mich jetzt als Angehöriger der Nation sozusagen begreife, was haben meine Verwandten dort gemacht? Ne? Und die Mission war, dass wir jemanden in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, gelebt hat, ein Cousin meines Vaters, der halt ein paar Jahre älter war und das Pech hatte, in diesen Krieg ziehen zu müssen, und der dann im heutigen Moldawien, im damaligen Rumänien gefallen ist und keiner wusste wo, ja, und dann standen wir da auf diesem auf diesem Soldatenfriedhof und man fragt sich irgendwie, sie sehen dann die vielen Kreuze, sie sehen die ganzen Namen, die da angeschlagen sind, und fragen, was haben die da gemacht? Ja, das fand ich, also so aus so einer persönlichen, also ich fand das unfassbar.
Dieses Erlebnis haben Sie nur, wenn Sie auf die Kriegsgräberstätte gehen. Das können Sie nicht theoretisch vermitteln, nee. Das haben sie nur, wenn sie auf die Kriegsgräberstätte. Deshalb ist der Erhalt für mich ein ganz wichtiger Punkt, ohne darüber nachzudenken, was es überhaupt bedeutet, dauerndes Ruherecht zu gewähren. Aber diese Kriegsgräberstätten als Orte der Erinnerung, gerade in solchen Situationen zu haben, dass ich dorthin gehen kann sagen, hey, was ist denn da eigentlich passiert?
Und man muss den einzelnen Toten einen Namen geben. Ja. Und damit versuchen, noch ein Schicksal darzustellen. Bei uns werden die Lebensläufe gesammelt, das wird archiviert und das sind sehr interessante Geschichten. Also die Uniformität, die Uniform gebracht hat, aufbrechen.
Und dann eben als Schluss davon quasi zu sagen, das tragen wir jetzt in die Zukunft, die Namen, die wir dort haben und die Schicksale, die damit verbunden sind, die erfahrbar zu machen. Das geschieht in ganz unterschiedlichen Formaten. Wir haben das über die Schularbeit gehört. Ich habe gerade von den Jugendbegegnungsstätten erzählt. Es ist auch durch den einfachen Besuch einer Kriegsgräberstätte möglich. Im nächsten Jahr, damit kann man vielleicht neugierig machen, weil das nächste Jahr wieder ein bedeutendes Gedenkjahr ist, 75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg. Da startet der Volksbund ein Projekt, das nennt sich Peaceline. Und das ist in dem Sinne interessant, weil es nicht nur die deutschen Gedenkstätten umfasst, sondern alle Gedenkstätten, die mit den Kriegen und mit den Erinnerungsmomenten der europäischen Geschichte zu tun haben in den letzten 100 Jahren. Und dort sollen junge Menschen aus verschiedenen Nationen zwischen 18 und 26 die Möglichkeit haben, auf Reisen, eine führt über Petersburg durch die baltischen Länder nach Polen, eine andere führt von Berlin nach Verdun runter, eine dritte führt von Auschwitz nach Westerburg, dort die Möglichkeit zu haben, eben gemeinsam das zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes, miteinander zu diskutieren, aber auch mit Zeitzeugen oder auch mit Politikern und anderen aus den Orten, wo sie sich befinden, zu diskutieren und damit eigentlich verschiedene Erinnerungen aus der Zeit, aus der Gegenwart und aus der Vergangenheit und aus den verschiedenen Nationen nebeneinander zu stellen. Weil wir immer noch nicht wissen, ob es vielleicht möglich ist, eine gemeinsame Erinnerung zu haben. Das wird wohl sehr schwer möglich sein. Wie Sie sagen, jeder hat seine eigene Erinnerung. Aber zumindest kann man die nebeneinander stellen und damit vielleicht ein gemeinsames Gedenken formen, was uns für die Zukunft dann ermöglicht, irgendwie miteinander statt gegeneinander zu arbeiten.
Ja, wir bewegen uns jetzt schon fast in Richtung Ende unserer Sendung zu und Zukunft ist ein gutes Stichwort. Also wir sind ja jetzt sozusagen schon dabei und wäre schön, wenn wir eine kleine Runde machen können, wo Sie sagen, aus den ganz unterschiedlichen Perspektiven der Arbeitsschwerpunkte, die wir jetzt auch gehört haben, nochmal zu sagen, wo sehen Sie die Notwendigkeiten und wo sind die Ansatzpunkte, dann auch, sage ich mal, Zukunft zu gestalten und vor allem ja Frieden zu erhalten und zu sichern?
Also ich will einfach meine Arbeit fortsetzen. Und arbeite zurzeit und werde das im nächsten Jahr sehr intensiv tun mit einer kleinen Ausstellung. Das Schöne ist daran, man kann sie zusammenrollen, kann sie unter den Arm nehmen. 16 Plakate, die sich befassen mit der Frage Menschenrechte und Krieg. Eine ganz spannende Geschichte. Mit 8 Plakaten, die... ich denke, die Geschichte der Menschenrechte und des Kriegsvölkerrechts darstellen, angefangen von Solferino und all diesen Geschichten, Erklärung der Menschenrechte 48 und all diese Geschichten. Und dann Einzelschicksale, 8 Einzelschicksale, ganz unterschiedliche. Ein 17-Jähriger, der gefallen ist. Ein Zwangsarbeiter, der geflohen ist. Ein Feldwebel, der in Lettland oder in Litauen an einer Stelle saß, wo er Arbeitsscheine ausstellen konnte und Juden gerettet hat und dann eben aufgeflogen ist und hingerichtet worden ist. Eine ganz spannende Geschichte, wo man eben auch ganz klar deutlich machen kann, was bedeutet eigentlich Krieg und Gewalt und was bedeutet es für Menschenwürde und Menschenrechte einzutreten. Und da mit den jungen Menschen zu arbeiten, ist einfach eine tolle Geschichte, sage ich einfach mal.
Also wir haben uns vorgenommen, als Projekt für das nächste Jahr zum Thema NSU und neue Rechte ein Jugendprojekt zu starten. Das gab es bislang schon in Ansätzen, und zwar also bei dieser Erkundung des Hauptfriedhofs in Kassel war der Endpunkt immer der Halitplatz. Einfach deshalb, weil es sich aus der Örtlichkeit ergibt. Also man endet automatisch dort, und es kommt sowieso die Frage auf, wo ist das, was ist das, wer ist Yozgat Halit? Und dann ist man automatisch bei den NSU-Morden, und da haben wir nun mal auch eine traurige Zentrale in Kassel. Das ist hier passiert. Und damit müssen wir uns zwangsläufig angesprochen fühlen. Und jetzt mit dem Mord an Walter Lübcke ist nochmal eine Aktualität eingetroffen, und darum möchten wir das gerne aufarbeiten. Und daran sehen Sie auch, also es ist kein Ende in Sicht, ne? Also leider Gottes sind die Thematiken immer wieder aktuell, und wir fühlen uns da in der Verantwortung.
Der Umbildungsdienst möchte die Zusammenarbeit mit anderen Gräberdiensten intensivieren, so dass wir nicht alleine suchen, sondern mit den anderen zusammen und die Leute mitnehmen. Und wir möchten gern in den Ländern, in denen wir noch nicht aktiv waren, Serbien, Kosovo, Bosnien-Herzegowina, nächstes Jahr die ersten Schritte wagen.
Und mein Wunsch ist, dass diese Vielseitigkeit, die sich jetzt hier in unserer Runde schon ausdrückt und die natürlich auch durch die Struktur des Volksbundes in 16 Landesverbänden mit der Bundesgeschäftsstelle, mit diesen vielen Partnern im In- und Ausland, dass die sich rumspricht, nicht nur bei denen, die sie uns jetzt hier zuhören und die hoffentlich alle Mitglieder werden, sondern bei vielen, vielen anderen, die mit uns diese Idee für Respekt und Verständigung und gegen Hass und Hasspropaganda mit uns einstehen wollen, dass wir da tatsächlich in ein entscheidendes Stück noch nächstes Jahr weiterkommen und dadurch eben eine Kraft entfalten können, die von Deutschland ausgehen wird als Friedensfürsorge. Das wäre mein Wunsch für die Zukunft.
Ja, bis hierher ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Gäste, dass sie ja über die Vielfältigkeit so leidenschaftlich erzählt haben. Und wir wünschen Ihnen von unserer Seite aus alles Gute für diese zukünftige Arbeit. Und ja, eine gute Nacht an unsere Hörerinnen und Hörer.